begrüße sehr herzlich Heimo Handel hier neben mir als Herausgeber dieses Buches War Texts, erschienen bei Visa. Zum Einstieg wieder einen kurzen Ausschnitt lesen und dann werden wir uns darüber unterhalten.
Danke. War Texts, Kriegstexte, Texte zum Krieg, Texte über den Krieg, Texte gegen den Krieg. Die Empörung gegen den Krieg ist schwach geworden, weil man den erfolgreichen, starken Regierungen glauben und ihren Sprachrohren den Journalisten. Der Krieg ist notwendig. Ein probates Mittel der Politik. Krieg wird als taugliches Instrument gegen den Krieg gesehen für Frieden und Freiheit. Die Rechtfertigungspalette ist schon so komplex und umfassend, dass sie fast nicht mehr bemüht werden muss, weil sie Eingang ins axiomatische Denken gefunden hat. Die erfolgreichste Newspeak ist jene, die als solche nicht erkennbar ist. Nachdem heute Krieg als Frieden erscheint, herrscht Newspeak. Über Krieg wurde und wird viel geschrieben. Auch über den Antipoden, Frieden. Zu viel der Worte? Was soll das Gerede, das Geschreibe? Aber es ist nie genug, weil es nie vorbei ist. Es betrifft uns. Wir äußern uns. Auch wenn wir schweigen, ginge es weiter. Im Meer der Elaborate lassen sich aber Stimmen unterscheiden. Wir wollen eine kleine, unterschiedene Stimme sein, reflektieren und bedenken, was Krieg heißt. Formen des neuen Kriegsbildes ins Auge fassen, Einstellungen und Denkhaltungen betrachten, die Krieg als normal, als vernünftig erscheinen lassen, Politiken und ihre Historie überschauen. Der schnellen Bereitschaft, sich dem Gegebenen hinzugeben, einzufügen, unterzuordnen, anzupassen, die heute in den modernen Gesellschaften ja nicht mehr als voreiliger Gehorsam erscheint, ist diese Insistenz auf eigenes Wahrnehmen, eigenes Denken und eigenes Reden entgegenzuhalten. Damit soll aber nicht die Wahrheit reklamiert werden oder das Korrekte etc. Lektüren, Déjà-vus, Friede, ein F-Wort. Im Amerikanischen wäre ein F-Word a four-letter-word mit negativer Konnotation. Obwohl Friede 6 Buchstaben hat, ist der Terminus anrüchig geworden, ranzig, wie er schon einmal klang. Weshalb? Um das zu beleuchten und sich darüber etwas klarer zu werden, um überhaupt die Dimension dessen, wofür das Wort der Begriff steht oder stehen sollte, sollen hier in diesem Buch einige Überlegungen angestellt werden. Was Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts sogar für deutsche Autoren noch möglich schien, ist im 21. Jahrhundert nach dem ominösen 11. September 2001 nicht mehr gegeben. Die Kritik an den USA üben nur noch solche, die es auf sich nehmen wollen und können, als Außenseiter oder Radikale stigmatisiert zu werden. Konservative, Sozialdemokraten und Grüne üben sich in absoluter Solidarität. Blair, als sozialdemokratischer Führer, betont sogar noch im Herbst 2003 den Irakkrieg nochmals zu unternehmen, weil er gerechtfertigt gewesen sei. Zweifel und Zweifler werden beiseite geschoben, abgetan. Die Verbrüderung mit den menschenrechtsverachtenden Regimen, sei es in Russland oder China. Die Unterstützung von Freunden wie Israel, das eine Sonderstellung einnimmt, aber auch Saudi-Arabien, macht klar, dass es keine Alternativen gegenwärtig gibt. Die internationale des Staatsterrorismus ist gefestigter denn je. Die Amerikaner haben nun nicht nur den Kriegsstaat Israel als Speerspitze, sondern selbst Basen in Zentralasien ausgebaut. Und mit den erkauften Kooperationen Russlands und Chinas sind die letzten möglichen Oppositionen unter Kontrolle. Die Vereinheitlichung der Kriegspolitik schreitet voran. Widerstand wird ohnmächtiger und ohnmächtiger. Es ist, als ob eine Synthese zwischen hitlerischem und stalinistischem, zwischen kapitalistischem und nicht-westlichem Denken eine neue Wirklichkeit geschaffen habe, gegen deren Faktizität Gedanken und Worte so überlegt und richtig sie scheinen und scheinen mögen, nichts mehr ausrichten. Zumindest vorderhand nicht. Hoffnung ist für viele jedoch nicht nur leeres Geschwätz oder überholter Zauber. Nichts scheint unmöglich. Das lässt sich auch positiv auslegen und projizieren. Nichts ist ewig. Und nichts ist unabänderlich. Das Unrecht, der Krieg muss nicht unbedingt siegreich bleiben. Es kommt nur auf uns an. Auf uns, die Kleinen. Klein anfangen, die Lüge zurückweisen, der Zumutung und Schande widersprechen und das Verbrechen anklagen und die Arbeit tun. Widerstand den Mächtigen.
Vielen Dank, Heimo Handel. Zum Buch Wartext, also es versammelt ja viele verschiedene Texte zum Krieg oder zum Antipodenfrieden, also literarische Beiträge, Essays. Wie ist dieses Buch entstanden?
Ja, es war so, dass mein Kollege, der Günter Geiger, mich gefragt hat, ob ich zu diesem Thema ein Buch herausbringen will. Das habe ich sofort angenommen, das war interessant. Und es war 2003 schon fertig, allerdings umfangreicher. Jedoch enorme Finanzierungsschwierigkeiten haben es dann erzwungen, dass wir etliche Beiträge rausstreichen mussten und in einer günstigen Druckerei im inzwischen EU-Raum arbeitenden Budapester Firma konnten wir dann das Buch dennoch publizieren. Und es war ganz eigenartig, was für Widerstände sich gezeigt haben, und zwar nicht von der literarischen Seite, sondern von den Essays. Wir haben ein Hauptgewicht von zwei Teilen bezüglich dem Balkan, Ex-Jugoslawien, und bezüglich Nahem Osten. Und es scheint, dass die Kritik an Israel oder an der amerikanischen Israel-Politik so stark tabuisiert ist, dass sie mit diesen Keulen, Stereotypen und Argumenten, das ist Antisemitismus, alles niederfährt und immer mehr Leute nicht mehr die Courage aufbringen, Kritik als Kritik zu äußern, aus Angst ins falsche Eck gestellt zu werden. Und das hat uns, einen kleinen Verlag mit so einer kleinen Publikation, die ja keine Riesenauflage hat, sehr erstaunt, dass auch hier offensichtlich Ängste nicht nur im Privaten oder Verborgenen geäußert werden, sondern tatsächlich dazu führten, dass Autoren befürchtet haben, Probleme zu bekommen, wenn sie hier publizieren.
Welche Texte waren das dann, die rausgeflogen sind,
wie Sie gesagt haben? Über die rausgeflogenen ist schwer zu reden, weil es ja niemand prüfen kann. Wir hatten einen Beitrag, einen afrikanischen zum Kongo. Dann hatte ich einen längeren Text von David Edwards, der ist Editor, Redakteur von Media Lens. Das ist eine Media Watch Gruppe in England. Ein ganz ausgezeichneter Beitrag. Und dann noch einen dritten zu einer europäischen Politik. Und die mussten wir einfach aus Platzgründen bzw. aus Übersetzungskosteneinsparungsgründen bezüglich des englischen Textes streichen.
Wie war dann die Reaktion auf das fertige Buch, wenn Sie im Vorfeld schon so viel Staub aufgewirbelt haben?
Das, also soweit wir sie hören konnten, beziehungsweise über E-Mail vom Bekannten erfuhren, das war positiv. Auch bei Lesungen, die Reaktionen waren positiv, sodass wir meinten, das lange dranbleiben und dennoch produzieren, es war unter viel Selbstausbeutung nur möglich, hat sich hoffentlich gelohnt im immateriellen Sinn. Nicht? Geschäft ist es ja keines. Aber es ging ja darum, dass dieses Buch rausgeht und Leute anspricht und zu Reaktionen führt, die generell die Haltung kein Krieg gegen den Krieg unterstützt. Da kann ich auf ein Phänomen hinweisen. Nicht? Ich bin eingeladen worden, bei einer Irak-Konferenz einen Text zu lesen, weil ich eben mich sehr explizit gegen den Krieg aussprach. Und siehe da, da kam Kritik, und zwar von Kriegsgegnern, aber die waren gegen den Krieg, gegen den Irak, gegen den amerikanischen, und nicht gegen den Krieg per se. Und da zeigen sich dann so Risse und Unterschiede. Man merkt sofort, in dieser Gruppe, da bin ich dann nicht daheim oder werde ich nicht anerkannt, weil, und dann kommen diese Nebensätze. Ja, Komma, aber. Und hier, denke ich, sind die Beiträge doch so, auch die literarischen, klare Position gegen den Krieg.
Haben die Autoren vorher die Beiträge der anderen gekannt oder wie ist das?
Nein, sie haben nur das Thema gekannt und in Absprache und Gespräch oder Schriftverkehr wurde das abgeklärt.
Ne? Sie haben sich ja sehr intensiv mit dem Thema Krieg befasst, also in dem Text Lektüren Déjà-vu, aus dem Sie einen Ausschnitt auch gelesen haben. Das ist so eine quasi historische Abhandlung, also so Auszüge, wie mit dem Krieg umgegangen worden ist. Was hat sich da hauptsächlich geändert aus Ihrer Sicht?
Das ist interessant. Wir in Österreich, nicht früher die große europäisch bestimmende Donaumonarchie, dann der Bruch, nicht die Amputation, die Zäsur, haben eine Tradition, nichtsdestoweniger, ich meine jetzt zum unterdrückerischen Habsburger-Regime, ich brauche nur erwähnen Karl Kraus. Und wenn Sie daran denken, Erster Weltkrieg, Karl Kraus, Weltgericht. Und dann kommen die nächsten Schriften, Nie wieder Krieg. Dann kommen schon in den 80er Jahren die Schriften, wo es nicht mehr Nie wieder Krieg, Rufezeichen heißt, sondern Nie wieder Krieg, Fragezeichen, der Zweifel kommt. Ist es nicht vernünftig, doch Krieg zu führen? Und siehe da, vor wenigen Jahren publiziert ein deutscher Soziologe, Herr Hondrich, Wieder Krieg. Und allein vom optischen der Buchumschläge, vom sprachlichen, vom semantischen Gehalt dieser Schlagzeilen gegen den Krieg, Nie wieder Krieg, Nie wieder Krieg, Fragezeichen, Wieder Krieg, illustriert sich ein ganz fatales, perverses Rechts- und Politikverständnis, das den Krieg als legitime Politik ansieht. Und ich finde, das ist skandalös und muss auf jeder Ebene zurückgewiesen werden. Ich bin Politikwissenschaftler, war auf einer Konferenz schon vor Jahren und dann sagt zu mir ein Kollege, ja, wie können Sie denn vernünftigerweise gegen den Krieg sein? Da wirst du als Träumer, als Naiver, als Romantizist, als Depp oder eben, wenn es ein bisschen präziser formuliert ist, mit Argumenten untermauert ist, als Sympathisant von Terroristen hingestellt. Wir leben heute in einer Gesinnungsterrorgesellschaft, wo der Staatsterrorismus so stark geworden ist, dass wenn man nicht kiloweise unumstößliche Argumente sofort zeigen kann, man Gefahr läuft, eben in dieses falsche Eck gestellt zu werden. Und dieser Gesinnungsdruck fördert, bei uns sagt man Kuschertum, dieser vorauseilende Gehorsam, dieses sich einpassen, dass es fast nicht mehr möglich ist, zu bestimmten Problemfeldern freie Stimmen zu hören, die diese politische Korrektheit der An- und Einpassung so perfekt treiben, und wir sehen sie auch auf der Buchmesse, nicht? Literatur, Verständigung, Völker, Chimbumtrara, ja was denn? Kratzen wir doch ein bisschen am Lack und dann merkt man, wer sagt was und wer steht wozu. Und das hier, das ist ja nur ein minimales Beispiel, ein ganz kleines, nicht? Ohne viel Geld, mit viel Selbstausbeutung. Und hätten wir die Mittel und wir werden darum streiten, dass wir sie kriegen, dann werden wir noch lauter uns äußern.
Ja, dieser Band Wartext versammelt ja, also Sie haben gesagt, einen guten Teil Balkan.
Ja.
Im letzten Text haben wir auch, im letzten Buch, das vorgestellt war, ging es auch stark um Österreich. Wie schätzen Sie jetzt persönlich die offiziell österreichische Haltung zum Krieg ein?
Sie ist eigentlich nicht so negativ. Sie ist spezifisch österreichisch. Das heißt, sie versucht diplomatisch nach einer alten Tradition, nicht wo man die Schwäche der eigenen Position erkennt, ein bisschen zu lavieren, den Eindruck habe ich. Wenn wir an die frühere Außenministerin denken, welche Versäumnisse in ihrer Diplomatensprache sich gestattet hat, leider unter Anführungszeichen, das ist peinlich. Aber verglichen zu den Regierungen in Großbritannien, wo ein Sozialdemokrat, ein Labour-Leader, Blair, offen für den Krieg eintritt und die politische Kultur so gesunken ist, dass offensichtlich die Mehrheit ihn nicht nur hält, sondern weiter stärkt, wenn wir nach Frankreich sehen, wenn wir nach Italien blicken, wo ein faschistisches Regime innerhalb der EU ohne irgendeine Sanktionsandrohung, die früher ganz perverserweise gegen Österreich ausgesprochen wurde, regiert, Grundrechte, Bürgerrechte reduziert, unterminiert werden, der Staatsapparat, die Polizeikontrollen, die Überwachung ausgebaut werden, dann müsste doch eigentlich jenen, die ein bisschen denken, klar werden, dass im Verbund der kapitalistisch globalisierten Wirtschaftsausrichtung, der faschistische Kern dieses Systems, und das ist die Kriegsorientierung, voll durchgezogen wird, trotz der schönen Worte. Und ich finde, auch in den Künsten oder in der Literatur, und wenn ich noch so enthoben ein Poem zum Beispiel produziere, ich produziere ja nicht nur ein Poem, ich lese es nicht nur, das Denken geht weiter, und ich finde, hier müsste der engagierte Ausdruck und der Widerstand artikuliert werden.
Wir haben jetzt sehr viel über das geschriebene Wort gesprochen. Das ist jetzt eine sehr umfangreiche Frage und wahrscheinlich sehr groß, aber nochmal die Frage nach Ihrem persönlichen Eindruck, welche Rolle spielen denn da jetzt andere Medien? Also nicht das Gedruckte, sondern alle anderen, also, die ja mehr genützt werden, oft.
Meine Hoffnung, dass über die audiovisuellen Medien, Fernsehen vor allem, oder Internet, aufklärerische Arbeit oder Bildungsarbeit zu befördern sei, hat sich über die Jahre ganz stark reduziert. Ich habe über 20 Jahre lektoriert an Universitätsinstituten Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft und mein Eindruck war, dass disproportional zur Hochentwicklung der Kommunikationstechniken das Bewusstsein und das Verständnis sich äußert. Das heißt, wir haben Kommunikationsmittel, die es immer leichter, rascher, schneller und billiger möglich machen, überall zu kommunizieren. Wir haben damit aber nicht ein Nach- und Gleichziehen eines Bildungsstandes, den ich mit einem emanzipierten oder aufklärischen Bewusstsein kopple. Und das ist natürlich unter dem Primat und der Domäne eines extremen Utilitarismus, der sich nur dem Primat der Wirtschaft und damit dem Profitdenken unterordnet, nicht verwunderlich und trotzdem zu bedauern.
Vielen Dank, Heimo Handel, für das Gespräch. Texte über und gegen den Krieg sind nachzulesen in Wartext, erschienen bei Vita Edit. Und nochmal ein Dank an alle Autoren, die jetzt in der letzten Stunde hier gelesen haben. Danke.
Die IG Autorinnen Autoren präsentiert österreichische Neuerscheinungen auf der Frankfurter Buchmesse.